ARD Sounds.
Wir glauben nur, dass alles gut ist, wenn die Zukunft noch besser wird als unsere Gegenwart. Und das führt zu dem ganz interessanten Punkt, dass jemand in Indien oder in China oder vielleicht auch in Ländern Afrikas, die objektiv betrachtet viel ärmer sind als wir, optimistischer sind, weil sie fest daran glauben, dass ihre Zukunft besser wird.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Dirk Steffens. Er ist einer der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten und Dokumentarfilmer Deutschlands. Er hat über 120 Länder auf allen Kontinenten bereist und uns auf seinen Reisen oft mitgenommen. Unter anderem in der ZDF-Reihe Terra X und seit kurzem in Erlebnis Erde bei uns in der ARD. Und daneben macht er mit Kettenreaktion einen spannenden Wissenschaftspodcast, steht mit seinen Shows regelmäßig auf der Bühne und schreibt Bestseller. Und über all das und vor allem seinen aktuellen Bestseller Hoffnungslos optimistisch unterhalten wir uns heute, worauf ich mich sehr freue. Hallo Herr Steffens, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Herr Steffens, Sie waren kürzlich im Urlaub. Wo macht jemand wie Sie, ja, der so viel in der Welt unterwegs ist, Urlaub? Zu Hause, um einfach mal auszuspannen, oder?
Nein, das wäre zu langweilig und wäre mit meiner Frau, die ja die Filme und die Regie macht in den Filmen und noch viel abenteuerlustiger ist als ich, völlig unmöglich. Also die kann nicht zu Hause bleiben. Wir waren mit unseren Jungs in Namibia und ich hatte das Privileg, denen jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben, die sind 12,5, ihnen Elefanten zu zeigen und Löwen und in der Wildnis zu campen. Und wir hoffen, dass wir sie mit dem Glücksvirus infizieren konnten, den das Reisen bei meiner Frau und bei mir auch immer wieder auslöst. Dieses
toll.
Gefühl des Glücks.
Ja, und toll. Namibia ist auch ein tolles Reiseziel.
Ja, ganz wunderbar.
Und was Besonderes, wenn man Tieren ja so nahe kommen darf, ne? Oder Tiere in der freien Wildbahn so nah erleben darf. Davor waren Sie aber auch schon wieder auf Expeditionen unterwegs. Wo waren Sie und wie optimistisch sind Sie zurückgekommen von dieser Tour?
In dem Fall sogar sehr. Wir haben dort die Premiere für Erlebnis Erde in der ARD gedreht, 100 Jahre Kruger Nationalpark. Und das ist natürlich, wenn man so einen Jubiläumsfilm macht, zum 100-jährigen Jubiläum eines der bekanntesten, wahrscheinlich des bekanntesten Nationalparks auf der ganzen Welt, dann steckt ja schon in der Überschrift eine positive, optimistische Nachricht. Denn da gibt es einen Ort auf der Welt und der ist verdammt groß. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie viel mal das Saarland da reinpasst. Sie wissen, es gibt immer diese Saarland-Vergleiche.
Ich befürchte oft.
Ja, also das Saarland weiß ich, das sind ungefähr 2500 Quadratkilometer. Ich glaube, der Kruger Park ist wahrscheinlich ungefähr 10-mal so groß. Das ist wirklich riesig. Und dass es so ein Gebiet gibt seit 100 Jahren, in dem die Menschen nicht die erste Geige spielen, sondern ein Gebiet, das den Tieren gehört und wo die Natur Natur sein kann. Mhm. Allein das ist ja schon eine optimistische Geschichte.
Also das kann optimistisch stimmen, auf alle Fälle. Und ich höre schon raus, Sie nutzen uns und das Saarland öfter als Größenvergleich.
Ja, vor allen Dingen meine Frau. Ich weiß nicht, das kommt aber nicht von ihr. Es ist ja irgendwann im deutschen Journalismus gang und gäbe geworden, als Flächenvergleiche, wenn es um kleinere Flächen geht, das Fußballfeld zu nutzen und wenn es um größere Flächen geht, das Saarland. Ich finde das bei aller Liebe zum Saarland ein bisschen seltsam, weil die wenigsten Menschen wissen ja wirklich, wie groß das Bundesland ist, in dem sie leben oder in dem ihre Nachbarn leben. Also ich meine, wissen Sie, wie groß Rheinland-Pfalz ist? Also sowas weiß man doch nicht aus dem Kopf. Deshalb finde ich diese Vergleiche sehr komisch.
Ja. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn wir immer genannt werden und vielleicht denkt sich ja der ein oder andere auch, Mensch, da muss ich mal hinfahren.
Ne? Ja, wenn meine Frau so zum Beispiel, die immer diese Saarland-Vergleiche macht und im Gegensatz zu mir, der ich schon oft da war, noch nie da war, das müssen wir jetzt ändern.
Unbedingt. Das nächste Mal müssen Sie Ihre Frau mitbringen.
Das machen wir.
Viele von uns, im Gegensatz zu Ihnen, blicken im Moment ja eher pessimistisch in die Zukunft. Krisen, Kriege, der Klimawandel, die Inflation, vor allen Dingen auch die schlechte wirtschaftliche Lage, auch gerade bei uns hier im Saarland, machen viele Sorgen. Dazu kommt der Frust und auch irgendwie das Gefühl, dass vieles nicht mehr so richtig funktioniert. Können Sie das verstehen?
Ja, und ich pflichte dem sogar bei. Aber da darf man jetzt Optimismus natürlich nicht mit Naivität oder Schönfärberei verwechseln. Optimismus ist gerade in Krisen besonders wichtig. Fangen wir mal mit dem banalen Gedanken an. Wenn ich ein Problem lösen muss, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe auf oder ich versuche, das Problem zu lösen. Wenn ich aufgebe, also ein Pessimist bin, ist es unmöglich, ein Problem zu lösen oder eine Krise zu überwinden. Das heißt, Optimismus, die Haltung zu analysieren, zu gucken, was kann ich machen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, um Krisen zu überwinden. Und der Rückschluss ist dann eben, je schlimmer und größer und drückender eine Krise ist, desto wichtiger ist eine optimistische Grundhaltung, um aus der Krise wieder rauszukommen.
Also ist es nicht gut, dass die Stimmung so schlecht bei uns ist und ja, wir eigentlich nicht so gut drauf sind oder nicht so optimistisch.
Ja, das ist sehr schade, weil es die Krise schlimmer macht. Also es ist eine sich selbst verstärkende Sache, denn wenn wir auf die menschliche Geschichte zurückblicken, war es immer so, dass nicht Fakten entscheidend sind, sondern Geschichten. Menschen folgen nicht Fakten, sondern Geschichten. Ich meine, wir haben nicht zuerst überall auf der, zumindest auf dem Großteil der Welt, große Kirchen gebaut und standen dann in diesen großen Gebäuden nachher und haben gesagt, ach, ist das schön, jetzt brauchen wir nur noch eine Religion dafür. Also es gibt immer erst eine Geschichte. Jesus war zuerst da mit seiner Botschaft und dann hat sich die Welt verändert. Gandhi genauso, Buddha, aber auch im Schlechten. Es war auch zuerst Hitler da und dann stürzte Deutschland in die große Katastrophe. Es ist immer so gewesen. Erst die Geschichte, erstes Narrativ, dann verändert sich die Realität. Und das bedeutet, wenn wir uns heute immer nur gegenseitig den ganzen Tag erzählen, wie schlecht alles läuft, dann wird die Zukunft ein düsterer und kalterer Ort. Und das möchte ich nicht.
Wie gelingt es Ihnen, bei all dem, was im Moment in der Welt los ist, ja, positiv zu bleiben und auch nach vorne zu schauen?
Wissenschaft. Das ist das Herrliche an der Naturwissenschaft vor allen Dingen. Tatsächlich ist es so, ich feiere seit Jahrzehnten, ich habe neulich nachgerechnet und fast erschüttert, ich nähere mich meinem 4. Jahrzehnt auf Wissenschaftsexpeditionen. Das ist wirklich schlimm, wie lange ich das schon mache, aber auch natürlich auch wunderbar. Und ich habe überall auf der Welt natürlich Forschende getroffen, die an den Problemen arbeiten, die wir so haben. An kleinen Problemen oder auch an ganz großen Problemen wie Klimawandel oder Artensterben. Und ich habe von diesen über 30 Jahren unterwegs eine Sache mitgenommen nach Hause. Und das ist eine Tatsache. Wir haben mehr Lösungen als Probleme. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Wir sind im Moment nur noch verdammt schlecht darin, diese Lösung umzusetzen, anzuwenden. Aber das klingt für mich wie ein lösbares Problem.
Sie haben ja schon gesagt, wir haben eigentlich nicht nur Probleme, sondern wir haben mehr Lösungen für unsere Probleme. Können Sie das mal an einem Beispiel festmachen?
Naja, nehmen wir zum Beispiel den viel diskutierten Klimawandel. Das fühlt sich ja für viele an wie ein lästiges Problem, das man einfach nicht los wird und bei dem wir nichts erreichen. Aber Tatsache ist, ich möchte mal nur mal zwei Zahlen einwerfen, wie weit wir eigentlich gekommen sind. Also Deutschland bezieht heute schon über 60% seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Hätte ich das vor 25 Jahren in einem Interview zwischen uns beiden gesagt, hätten sie wahrscheinlich einen Krankenwagen gerufen und mich einweisen lassen. Man hat das damals für völlig unmöglich gehalten. Also wir dürfen uns feiern. Das ist unglaublich, was wir erreicht haben. Weltweit sind im vergangenen Jahr über 90% aller neuen Kraftwerke, die Strom produzieren, auf erneuerbaren Energien basierend. Das ist eine wahnsinnige Zahl und das ist nicht so, weil die Welt plötzlich voller Bäume umarmender Gutmenschen ist, sondern es ist so, weil es wirtschaftlich am meisten Sinn macht. Solar- und Windenergie sind inzwischen unschlagbar preiswert, konkurrenzlos preiswert und das heißt, wir haben da auch einen ökonomischen und gesellschaftlichen Kipppunkt erreicht, der zumindest die Energiewende fast von alleine vorantreibt und nicht mal ein amerikanischer Präsident, der Drill, Drill, Drill schreit, kann das verhindern. Er kann diese gute Entwicklung zwar verzögern, was sehr gefährlich und sehr ärgerlich ist, aber er kann sie nicht stoppen.
Das ist so ein Beispiel von einer Geschichte, die man eigentlich viel öfter erzählen müsste, oder?
Ja, aber das Seltsame ist ja, wie das menschliche Gehirn verfasst ist. Diese wissenschaftlichen Zahlen, über die wir gerade geredet haben, die sind ja nicht geheim. Die habe ich ja jetzt nicht persönlich rausgefunden, sondern jeder, der es wissen will, kann die sich zusammensuchen. Aber es gibt eine interessante Sache. Das ist eine Negativitätsverzerrung, nennt es die Psychologie. Das menschliche Gehirn findet schlechte Nachrichten unglaublich sexy und gute Nachrichten unglaublich langweilig. Dafür gibt es evolutionäre Gründe. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie wären als Homo sapiens vor 200.000 Jahren durch die afrikanische Savanne gelaufen und Sie sehen die Sonne, eine Wolke, einen Busch, ein Vögelchen, eine Antilope. Aber dann die giftige Schlange. Mhm. Was müssen Sie sich merken, um zu überleben?
Ich würde sagen, die Schlange.
So ist es. Und weil dieses Merken, dieses Fokussieren auf Probleme, Gefahren, Skandale, Bedrohung ein Überlebensvorteil war für so lange Zeit, ist unser Gehirn eben so gebaut, dass negative Nachrichten in unserem Gehirn viel mehr Neuronen ansprechen, also ein viel größeres Gedankenfeuerwerk auslösen, als gute Nachrichten, die aber tatsächlich mindestens genauso wichtig sind. Mhm. Also es ist sozusagen eine biologische Fehlkonstruktion und tatsächlich hat das menschliche Gehirn ja seit über 100.000 Jahren kein ernsthaftes Upgrade bekommen. Also wir denken immer noch mit dem Gehirn durch die Gegend, also durch unsere digitale künstliche Intelligenz, Realität, mit der die Steinzeitmenschen irgendwie gegen den Säbelzahntiger gekämpft haben. Und das stellt uns natürlich in unserem Alltag vor sehr ernsthafte Probleme.
Wie kriegen wir das im Alltag hin? Ich meine, die Steinzeit ist ja schon ein paar Tage her, dass wir mehr die guten Nachrichten ja sehen und dass sie auch hängen bleiben.
Das ist tatsächlich eine gedankliche Anstrengung, die man da vornehmen muss. Das ist ein bisschen langweilige Nachricht, die ich da zu verbreiten habe. Das passiert nicht von allein. Also man muss wirklich nachdenken. Also es gibt Nobelpreisträger Kahnemann, der hat ein langsames Denken, schnelles Denken mal definiert. Das schnelle Denken ist das, was uns automatisch zufällt. Also das ist das Steinzeitdenken, das sind so die Instinkte und die Intuition. Aber wenn man ernsthafte Probleme wie Klimawandel oder die Steuererklärung lösen will, dann muss man nachdenken. Das ist lästig, anstrengend, darauf haben wir keinen Bock, aber das ist der Weg daraus. Mhm. Es gibt aber im praktischen Leben auch einfache Tricks. Meine Frau und ich haben zum Beispiel irgendwann mal angefangen, in den sozialen Medien, über die wir ja immer alle so schimpfen, einfach Nachrichten zu liken, die gute Nachrichten sind. Also wenn Länder zum Beispiel irgendwas Tolles machen zum Klimaschutz oder Leute eine total tolle Initiative gründen. Und das ist total verrückt. Wenn ich inzwischen mein Handy aufmache, die sozialen Medien, werde ich überschwemmt mit guten Nachrichten. Da sehen Sie mal, wie die Algorithmen funktionieren. Also die verstärken das, was man liked, weil die denken, aha, damit fange ich den und dann ist er noch länger bei uns drin. Also man kann das schon beeinflussen, die Welt um einen herum und mit welchen Nachrichten man den ganzen Tag bombardiert wird.
Also die Algorithmen ein bisschen austricksen und sich so ein virtuelles Schaumbad ein bisschen schaffen,
ja,
so klingt.
Ja, das ist eine schöne Formulierung. Das werde ich vorhin nachher direkt meiner Frau erzählen, die hat es nämlich erfunden. Also dieses virtuelle Schaumbad, das sollte man sich ab und zu gönnen, die Welt fühlt sich dann besser.
Das glaube ich, auf alle Fälle. Aber wenn wir gerade dabei sind, bei dem Gefühl, was kann ich denn machen? Kann ich wirklich die Welt irgendwie verändern oder was bringt's, wenn ich kein Plastik mehr benutze? Was würden Sie sagen? Bringt's wirklich was als einer von wenigen auf dieser Welt?
Man muss sich so ein klein bisschen locker machen und darf nicht verkrampfen in dem Versuch, alleine die Welt retten zu wollen. Das kann nicht klappen, dafür ist die Welt zu groß und dafür sind wir als Einzelmenschen zu klein. Aber es gibt zwei ganz tolle Mechanismen, die mich nach wie vor zu einem nicht nur optimistischen, sondern ich würde fast auch sagen glücklichen Menschen machen. Das eine ist, auch wenn ich die Welt selber nicht retten kann, ich kann immer noch bestimmen, wer ich in dieser Welt sein will. Ich kann tun, was ich möchte. Zum Beispiel haben wir vor ein paar Monaten angefangen, jeden Tag ein Stück Plastikmüll aufzusammeln. Egal, wo wir sind. Auf Reisen, zu Hause, im Saarland, in Köln, wo auch immer wir gerade sind. Ich sammle ein Stück Müll auf. Kann ich damit die Müllflut stoppen? Natürlich nicht. Aber ich habe mich ermächtigt. Ich bin nicht mehr machtlos. Ich bin einer von denen, der Müll aufsammelt. Und das kann ich Ihnen sagen. Das fühlt sich viel, viel, viel besser an, als einer von denen zu sein, die Müll wegwerfen. Also das ist eine ganz großartige Sache. Und der zweite Hebel, um nicht zu verzweifeln, ist eben, dass wir uns klar machen müssen, wir sind ja nicht nur einer von 8 Milliarden, sondern wir sind tatsächlich einer von 8 Milliarden. Das ist eine ganz großartige Sache, denn wenn wir die Welt verändern, dann ist das immer so, es gibt zuerst eine Geschichte, Jesus, Buddha, was auch immer, Demokratie, Abschaffung der Sklaverei. Die finden die Leute verrückt, weil sie sich fantastisch anhört. Aber wenn die Idee stark ist und viele Menschen an diese Geschichte glauben, dann wird die Geschichte irgendwann Realität. Das heißt, wir alle zusammen sind der Zeitgeist. Wir müssen nicht auf einen Helden, Erlöser oder einen starken Mann oder eine starke Frau warten, sondern wenn jeder von uns eine vernünftige Haltung zu diesem Leben entwickelt, dann wird das Leben auch besser, ganz automatisch.
Also Kleinvieh macht auch Mist.
Ja, Kleinvieh ist das Einzige, was hier Mist macht, weil die Summe der Menschen besteht ja nur aus Kleinvieh. Also Napoleon hat auch keinen größeren Haufen gemacht, um mal in diesem schönen Bild zu bleiben. Und wenn er nicht die Unterstützung von vielen gehabt hätte, hätte er niemals dieser grausame Feldherr werden können. Und so ist das eben immer. Also nur wenn Menschen unterstützt werden von vielen, dann können sie was bewegen. Und die vielen sind wir, also am Ende haben wir das Sagen.
Herr Steffens, wenn wir ehrlich sind, bei aller Problemlösungskompetenz, die uns die Natur mitgegeben hat, viele Probleme, die wir da mit lösen können, wird es ohne uns auf der Welt doch eigentlich gar nicht geben, oder?
Ja, das stimmt. Aber aus dem Paradox kommen wir nicht raus, weil das würde ja bedeuten, wir müssen uns selbst abschaffen, um die Probleme zu verhindern, die durch uns ausgelöst werden. Und das ist kein Gedanke, der mir gefällt. Also der Weg fällt aus.
Sie sind viel in der Welt unterwegs. Mehr als 120 Länder haben Sie auf Ihren Expeditionen bereist. Was können wir von anderen Ländern in Sachen Optimismus und vor allen Dingen auch in puncto Problemlösung lernen vielleicht?
Dass man sich manchmal klar macht, worüber klagen wir ja eigentlich? Also wenn wir zum Beispiel sagen, es geht unserer jungen Generation so schlecht, die hat so schlechte Zukunftsaussichten. Wollen wir mal kurz auf die Fakten gucken. Wir leben in der drittgrößten Industrienation der Welt, in einem der wohlhabendsten Länder der Welt, mit freiem Zugang zu Gesundheitsversorgung, mit freiem Zugang zu Bildung, mit einer freien Demokratie, in der jeder sagen kann, was er will. Die Menschen in diesem Land leben so gesund und so lange wie niemals zuvor und nach allen Zahlen, die man hervorkramen kann, ist die kommende Generation die reichste Generation in der gesamten Geschichte der Menschheit. Hört sich das für Sie wie Untergang an? Mhm. Ich finde nicht. Aber wir haben das Gefühl, der Untergang stünde unmittelbar bevor. Wie kann das sein? Woher kommt dieser Widerspruch zwischen Fakten und Gefühl? Naja, das liegt eben daran, dass wir die Zukunft immer als Zukunftsversprechen empfinden. Wir glauben nur, dass alles gut ist, wenn die Zukunft noch besser wird als unsere Gegenwart. Und das führt zu dem ganz interessanten Punkt, dass jemand in Indien oder in China oder vielleicht auch in Ländern Afrikas, die objektiv betrachtet viel ärmer sind als wir, optimistischer sind, weil sie fest daran glauben, dass ihre Zukunft besser wird. Wir aber, die wir total reich sind und alles haben, was wir brauchen, wir glauben nicht, dass wir in Zukunft noch reicher werden und deshalb sind wir pessimistisch. Und wenn man sich das mal klar macht, dann wird die schlechte Laune schon ein bisschen kleiner.
Also wir haben Angst, unseren Wohlstand
das oder sind Verlustängste,
ja, genau. Unser Leben zu verlieren, so gut wie es ist. In Ihrem Buch gibt es ja auch unheimlich viele Beispiele, was Optimismus bewegen kann. Sie haben uns schon vom Kruger-Nationalpark in Südafrika erzählt. Haben Sie noch so ein Beispiel für uns?
Naja, das gibt es natürlich überall. Also bleiben wir mal in unserem Land, weil das anschaulicher ist. Als ich ein kleiner Junge war, ich komme aus Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg, geboren und aufgewachsen. Das Schlimmste, was wir machen konnten, war das Verbot unserer Eltern übertreten und einen Fuß auch nur in die Elbe halten. Wenn wir da geangelt haben, jeder zweite Aal hat den Krebsgeschwür am Maul, weil das Wasser so mit Schwermetallen belastet war. Also es war eine einzige Kloake. Wenn ich heute in meiner Heimatstadt Hamburg im Hafen sitze, in einer Strandbar, dann kreisen manchmal Adler über mir. Auf den Elbinseln vor der Einfahrt zum größten Hafen unseres Landes liegen wieder Robben. In dieser Elbe werden wieder Lachse angesiedelt. Also ist es wirklich, und ich könnte jetzt endlos weiterreden davon, was Menschen auf diesem Planeten schon erreicht haben. Also wie wir Dinge auch wieder reparieren können. Oder noch besser, wir müssen sie oft gar nicht reparieren. Wir müssen die Natur nur in Ruhe lassen, dann repariert sie sehr vieles von ganz allein. Und die Beispiele dafür sind also endlos. Damit könnten wir jetzt mehrere Wochen am Stück verbringen, ohne dass wir eine Minute Sendepause machen würden. Aber diese guten Geschichten erzählen wir uns nicht. Wir erzählen uns nur, wenn wieder eine Art vom Aussterben bedroht ist, wenn in Bayern wieder keine Windräder gebaut werden, wie erwartet, oder. Und dann denken wir, die Welt geht den Bach runter. Aber das wird nicht passieren.
Also Sie sind da optimistisch, aber natürlich sterben auch unheimlich viele Arten und wir verlieren, Sie sagen das ja auch immer, unheimlich viele Arten jeden Tag.
Ja, es gibt die Schätzung, dass es bis zu 150 Arten pro Tag sind und das ist in der naturwissenschaftlichen Konsequenz tatsächlich existenzbedrohend auch für uns. Denn ohne die Artenvielfalt um uns herum ist eine menschliche Existenz unmöglich. Also schließlich sind es ja Photosynthese treibende Pflanzen, die unsere Atemluft uns liefern, Kleinstlebewesen, die den Boden fruchtbar machen für Landwirtschaft oder die auch unser Trinkwasser reinigen. Also ohne Artenvielfalt sterben wir aus. Aber das wissen wir ja schon. Natürlich sind wir Menschen auch menschlich. Wir sind so doof, dass wir die Natur noch weiter kaputt machen werden, bis die Kosten zur Reparatur so hoch werden, bis die Tomaten im Supermarkt so teuer sind, bis Lebensmittel so knapp werden, bis unsere Flüsse so oft überflutet sind, dass wir wirklich sagen, ui, jetzt müssen wir aber mal was ändern. Das ist ein bisschen frustrierend, dass da unser Steinzeitgehirn immer noch wartet, bis das Problem uns wirklich mit Schmackes in den Magen tritt. Und wir nicht vorher, wenn wir das Problem aus der Entfernung auf uns zukommen sehen, schon handeln, denn das wäre möglich. Aber das ist vielleicht ein Preis, den wir zahlen müssen, weil wir Menschen halt so sind. Ich meine, das kennt doch jeder auch von zu Hause, ne? Ich will mehr Sport machen, weniger Schokolade essen und keinen Alkohol mehr trinken. Das sind die guten Vorsätze am Silvestertag und dann fängt halt das neue Jahr an.
Leider geht es manchmal nicht ohne Schmerz. Ne? Da sind wir leider ein bisschen komisch,
wir ja, Menschen offenbar. Da sind wir Menschen komisch und das kann ich auch nicht ändern.
Optimismus ist Ihr Lebensthema. Man hört es auch raus in unserem Gespräch, Herr Steffen. Sie wurden vor 2 Jahren sogar vom Club der Optimisten als Optimist des Jahres ausgezeichnet. Waren Sie schon immer so ein optimistischer Mensch oder mussten Sie die Zuversicht auch erst ein bisschen lernen?
Ach, das ist wahrscheinlich eine Mischung. Also ein bisschen Veranlagung ist sicherlich dabei, aber das ist eher gute Laune. Optimismus ist ja tatsächlich eher eine Erkenntnis. Mhm. Das hat schon bei mir sehr stark naturwissenschaftliche Gründe, Lebenserfahrung und natürlich auch, ich habe mich mal für Philosophie interessiert, Karl Popper mit dem wunderbaren Satz, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Und wenn man mal sehr ernsthaft nachdenkt, dann ist dieser Satz von zwingender Logik. Denn alles, was nicht optimistisch ist, was pessimistisch ist, also ein bisschen denkfaul, ein Pessimist denkt nicht über Lösungen nach, alles, was pessimistisch ist, führt automatisch in den Abgrund, weil man ja die Probleme nicht lösen kann.
Sie haben schon gesagt, Sie wurden in der Nähe von Hamburg in Stade 1967 geboren, sind auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ihre Eltern haben so ein bisschen im Nebenerwerb Obst angebaut. Mhm. Wie sind Sie da groß geworden? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, ich konnte Trecker fahren, bevor ich Fahrrad fahren konnte. Ich kann mit Händen immer noch gut eine Kuh melken und Tiere schlachten. Früher, das war ja auf so einem Bauernhof ganz normal. Also ja, eine sehr, sehr ländliche Jugend, die natürlich sehr stark von Bauernhöfen beeinflusst war. Aber ansonsten gab es auch sehr wenig Stimulation auf diesem Dorf. So eine weiche, nicht beweisbare These von mir ist, dass das der Grund dafür ist, dass ich irgendwann dieses unheilbare Fernweh entwickelt habe. Ich hatte irgendwann nur noch das Gefühl, ich will jetzt mal aus diesem ganz, 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 ganz kleinen Dorf in die ganz große Welt.
Daraus. Aber wie hat Sie das auch geprägt und dazu beigetragen, dass Sie ja heute so ein Optimist sind, Ihre Kindheit auf dem Bauernhof mit all den Tieren und dem frühen Treckerfahren?
Ich weiß gar nicht, ob das der Grund dafür ist, dass ich Optimist bin. Mein Vater war auch schon ein eher optimistischer Mensch bis zu seinem Ende. Also das ist vielleicht ein bisschen Veranlagung, aber es ist bei mir tatsächlich Erkenntnis. Also ich bin ja um die Welt gefahren und habe so viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen getroffen, dass ich irgendwann tatsächlich die Sorge hatte, wow, also alle berichten mir hier von den Problemen. Sind wir jetzt wirklich verloren? Stirbt die Menschheit aus? Verlieren wir unsere Lebensgrundlagen? Und als ich dann genauer hingesehen habe, habe ich eben rausgefunden, für mich rausgefunden, die klugen Menschen haben es schon immer gewusst, es gibt für fast alle großen Probleme, die naturwissenschaftliche Ursachen haben, haben wir Lösungsansätze parat, die sicher funktionieren oder zumindest vielversprechend sind. Und das hat mich doch sehr optimistisch gemacht. Und dann kam ihm irgendwann die Erkenntnis dazu, eine Fußballmannschaft. Jetzt muss man wissen, ich bin Hamburger Fan vom FC St. Pauli, also einer Mannschaft, die gefühlt sehr viel öfter verliert als gewinnt.
Kummer gewohnt, ja.
Kummer gewohnt. Aber stellen wir uns doch mal vor, ein Fußballtrainer würde seiner Mannschaft vorm Anpfiff des Spiels sagen, ihr schafft es nicht. Ach, ihr könnt es ja gar nicht. Der Platz ist auch so groß und die Tore sind so klein und der Ball ist rund, der rollt ja immer und so. Also ein Trainer, der eine Mannschaft so einstellen würde, würde dafür sorgen, dass diese Mannschaft auch verliert. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, eine self-fulfilling prophecy. Und das ist mir irgendwann klar geworden, dass die Untergangserzählung der erste Schritt Richtung Untergang ist. Und Untergang ist etwas, was ich partout nicht möchte.
Sie haben schon gesagt, da auf dem Bauernhof gab es natürlich auch viele Tiere. Wer hat da mit Ihnen alles gelebt? Und ist da auch so ein bisschen Ihr Interesse für die Natur und die Tiere geweckt worden?
Nee, das war noch früher, also noch schlimmer. Ich bin mit einem, das ist ein Geburtsfehler, hat meine Mutter immer gesagt, ich bin mit einer pathologischen Tierliebe auf die Welt gekommen. Keiner weiß, woher das kommt. Meine Eltern, meine Geschwister sind völlig normal. Aber bei mir war das so, als ich noch gar nicht wirklich laufen konnte, nur draußen im Garten krabbeln, habe ich schon die wenigen Tiere, die ich im Krabbeltempo einholen konnte, also sowas wie Erdkröten zum Beispiel, mit ins Haus und in mein Bett genommen und fand das alles ganz faszinierend. Also das ist tatsächlich ein Geburtsfehler. Das Tierliebe-Virus in mir ist dann wirklich zum Ausbruch gekommen, als ich im Alter von 6 Jahren, ich kann mich genau an diesen Tag erinnern, vor unserem Fernseher saß und einen Tierfilm geguckt habe von Bernhard Jimmick. Die Älteren werden sich erinnern. Und in meiner Erinnerung zumindest war es so, dass Bernhard Jimmick im Ngorongoro-Krater in Tansania, allein wie das klingt ist, das nicht,
schon,
ist das nicht Wahnsinn,
ne?
Allein der Klang, dieser Name, am Zebra am Schwanz gezogen hat. Ich war 6 Jahre alt, habe das gesehen und dachte, wenn ich mal groß bin, das möchte ich auch machen.
Wie viele Zebras haben Sie inzwischen am Schwanz gezogen?
Ja, das sind schon ein paar. Also ich habe tatsächlich beim ersten auch an Bernhard, habe ihn selig gedacht. Und das ist wirklich so beglückend. Also es ist bis heute so, dass Begegnungen mit wilden Tieren mich einfach glücklich machen. Das ist einfach herrlich. Und im Gegensatz zu allem, was man so kaufen oder konsumieren kann, ist das kein Glück, das sich abnutzt. Also mein 7583. Elefant in meinem Leben macht mich genauso glücklich wie der allererste. Und das kann man ja nun über ein Bier oder ein neues Auto oder sonst irgendwas nicht sagen.
Heute sind Sie einer der bekanntesten Dokumentarfilmer und Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Ihr Berufsleben begann nach der Hauptschule aber erstmal ganz anders, mit der Ausbildung zum Fernmeldetechniker in Hamburg.
Ja, jetzt haben Sie schon gerade dargestellt, als es war. Also ich war erst auf Gymnasium, bin von der Schule geflogen, dann war ich auf eine Realschule und dann kam ich auf die Idee, ich musste aus diesem kleinen Dorf weg. Ich bin ja in so einem ganz kleinen Dorf damals aufgewachsen, Asselamoor. Und habe mit 2 Kumpels den verwegenen Plan geschmiedet, wir müssen es irgendwie schaffen, nach der 10. Klasse Realschule irgendwie nach Hamburg zu ziehen. Das war für uns
weite Welt.
Unfassbar. Also das war jetzt genauso weit weg und groß und fantastisch wie New York oder Rio. Und da haben wir eine Methode gefunden, auf die ich bis heute stolz bin. Wir haben uns nämlich beworben, damals bei der Deutschen Post, um Fernmeldehandwerker zu lernen, wissend, dass die das nur in Hamburg machen. Und alle, die angenommen werden, haben dann einen Wohnplatz bekommen mitten in Hamburg und wohnten da und lebten ohne Eltern dann in der großen Stadt. Und so kam es, dass ich mit zwei Kumpels zusammen mit 16 Jahren aus einem ganz kleinen Dorf mitten nach Hamburg gezogen bin, in einer Dreizimmerwohnung, Küche, Dusche, Bad. Und das große Leben begann. Blöderweise musste ich dann auch diese Ausbildung machen, die habe ich auch zu Ende gemacht, aber ich hatte nie den Ehrgeiz, diesen Beruf auszuüben. Das war für mich sozusagen nur die Rampe und danach ging es dann zurück zur Schule, Abitur und Studium und Volontariat und was man so macht, um Journalist zu werden.
Also Sie wollten eigentlich nur Party machen in Hamburg, deswegen?
Ja. Was soll ich sagen? Das stimmt.
Gibt es trotzdem was aus der Ausbildung oder was Sie damals gelernt haben, zwischen dem Partymachen und Steigehen, was Ihnen heute vielleicht manchmal noch hilft?
Ja, Geduld.
Geduld?
Ich habe die Geduld, die man als Tierfilmer manchmal braucht. Mhm. Wenn man stundenlang irgendwo sitzt und hofft, dass das Tier bitte gleich hinter dem Busch hervortritt, in die Sonne, wo man es filmen kann. Diese endlose Geduld, die habe ich bei der Deutschen Post gelernt. Denn diese Ausbildung zum Fernmeldehandwerker fand ich so langweilig. Also man muss sich das vorstellen, ich habe 3 Jahre lang 8 Stunden am Tag gewartet darauf, dass endlich Feierabend ist. Da habe ich das Warten gelernt, das mir als Tierfilmer bis heute hilft.
Also könnte man sagen, sieht man mal, im Leben ist vieles für etwas gut, was man vielleicht noch gar nicht so recht weiß, für was es gut sein könnte.
So, genau.
Sie haben schon gesagt, Sie haben dann Ihr Abi dann doch noch nachgeholt am Hansa-Kolleg in Hamburg. Politik, Geschichte studiert, ein Volo-Volontariat an der Kölner Journalistenschule gemacht und dann erstmal als Nachrichtenredakteur in der Politik- und Nachrichtenredaktion gearbeitet
beim Deutschlandfunk. Deutschlandfunk, der seriösesten Adresse im ganzen Land, ja. Da war ich genau ein Jahr und dann bin ich abgerutscht.
Ein Freund hat angerufen, weil er irgendwie verhindert war und meinte, kannst du nicht für mich nach Rio fahren?
Genau, 2 Wochen später stand ich am Strand von Rio de Janeiro, habe meinen ersten Film gemacht für eine Sendung, damals Vox Tours, vielleicht erinnern sich noch einige daran. Und ich stand an diesem Strand an meinem ersten Drehtag, ich hatte vorher auch noch nie wirklich groß Filme gemacht und wusste, so, zum Deutschlandfunk gehe ich jetzt mal nicht zurück.
Es war um Sie geschehen.
Es war vorbei, ja, ich war verloren.
Ah gut, Rio ist auch toll, ne?
Copacabana. Ja, sensationell. Und von da war der Weg dann relativ gerade. Also ich habe dann immer Schimpfe gekriegt von den Redaktionen, die immer schnell sagten, deine Reisefilme sehen aus wie Tierfilme. Und nach 2, 3 Jahren war es dann so, dass sie gesagt haben, das nervt uns jetzt wirklich, komm, geh rüber an die Tierfilmredaktion. Dann habe ich da Tierfilme gemacht für die Sendung Tierzeit. Und da sagte irgendwann der Moderator goodbye. Und da habe ich, als ich gerade in der Antarktis auf einem Expeditionsschiff war, ein Telex bekommen, da fragte jemand, mach mal eine Probemoderation, wir stellen dich vor die Kamera.
Wahnsinn, so kann es manchmal gehen.
So kann es manchmal gehen, ja.
Also das heißt, Sie haben lieber Tiere fotografiert als, sag ich mal, die Wellen an der Copacabana.
Ja, da war das tatsächlich schwierig. Da habe ich noch ein paar Menschen mit. Aber ich habe tatsächlich da schon ein paar Vögel und also Tiergeschichten in diese Rio de Janeiro-Geschichte eingewoben, die da wirklich nicht hinhören. Das filmische Werk war, wie soll ich sagen, ein Anfängerwerk. Da passt ja nicht viel zusammen.
Und wir durften mit Ihnen ja die letzten Jahre, sei es in Terra X oder ganz am Anfang bei Vox, um die Welt reisen. Bei Ihrer Arbeit haben Sie wirklich die Schönheit, aber auch die Verletzbarkeit unserer Erde gesehen und erlebt. Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben und hat Sie auch besonders berührt in all den Jahren?
Also ich weiß, dass mein eigener Lebensweg Mitte der 90er Jahre, ich glaube, das war 1996, eine andere Richtung eingeschlagen hat. Da war ich ja schon eine Weile dabei und war tauchen am Great Barrier Reef. Und das war vor den großen Korallenbleichen, die jetzt regelmäßig auftreten, vor dem großen Korallensterben. Das war mein erster Tauchgang am Great Barrier Reef. Und ich weiß noch, dass ich nach dem ersten Tauchen, ich konnte 2 Nächte nicht schlafen. Ich hatte sowas noch nie gesehen. So viel Leben, so viel Farben, also das Wunder der Schöpfung, das Wunder des Lebens, das Wunder dieser Erde, das hat mich fassungslos gemacht. Und als ich ein paar Jahre später wieder da war, da hatte sich schon viel verändert. Da war die große Korallenbleiche da und das Korallenriff begann abzusterben. Und ich habe wirklich, sehr schmerzhaft empfunden, weniger verstanden, vielmehr empfunden, wie bedroht die Welt ist. Und dass das größte Bauwerk der Welt, denn es ist ja dieses Korallenriff, das können Sie aus dem All sehen, ne, das Great Barrier Reef, dass wir sogar das kaputt machen können. Und seither ist bei der Naturberichterstattung bei mir die Sorge größer als diese reine Freude, das muss ich schon sagen. Und das hat natürlich dann alles verändert in der Art und Weise, wie ich darüber erzähle.
Wenn wir nochmal zurückkommen, was Sie uns gerade über das Korallenriff erzählt haben, wie hilflos oder dann in diesem Fall vielleicht auch pessimistisch macht Sie das, wenn Sie das sehen?
Das war ein Tal, durch das ich tatsächlich persönlich gegangen bin. Aber dann, und darüber haben wir ja zum Glück vorhin schon gesprochen, da hilft die Wissenschaft dann sehr. Wenn man genauer hinschaut, sieht man eben, dass diese Dinge nicht endgültig sind. Dass der Untergang keine besiegelte Sache ist. Dass wir unser Schicksal beeinflussen können. Dass die Zukunft eben kein fertig geschriebenes Buch ist, sondern wir die Zukunft schreiben und wir sie beeinflussen können. Und wenn man das mal ernsthaft verstanden hat, dann hält sich die Welt wieder auf und dann kann man zu einem pragmatischen Optimisten werden, der sich die Welt so anschaut, wie sie ist, der realistisch ist und guckt, haben wir Lösungen und kann ich vielleicht zu dieser Lösung sogar etwas beitragen? Das ist dann die Königsdisziplin.
Und Sie versuchen dann auch eben ein Umdenken in der Art, wie Sie uns die Geschichte oder den Ort darstellen, dazu beizutragen, dass sich das bei uns auch Klick macht, sagt, hey, da müssen wir was ändern.
Also was ich schnell gelernt habe, weil ich natürlich persönlich auch ein norddeutscher Dickkopf bin, ich mag es überhaupt nicht. Ich reagiere sogar etwas allergisch darauf, wenn andere mir erzählen, was ich denken soll oder was ich tun soll. Und das habe ich immer sehr versucht zu berücksichtigen bei meiner Arbeit. Ich versuche nicht, den Zeigefinger zu erheben und Leuten zu sagen, wie ihr lebt, ist falsch oder ihr müsst dieses tun oder jenes tun, sondern ich glaube eher daran, dass man einfach Zusammenhänge so erklärt, dass man sie wirklich verstehen kann, dass man sich für die Natur und die Welt da draußen begeistert und dann möglichst viele Menschen von alleine auf die Idee kommen, ach, wenn das so, so und so ist, dann mache ich das doch lieber auf diese und jene Weise als auf diese, weil das für die Welten besser ist und damit auch für mich, meine Kinder und die gesamte Zukunft. Also nicht belehren, sondern vielleicht ein bisschen natschen, sagt man, glaube ich, neudeutsch. Also ein bisschen in eine Richtung schubsen, also den Zeigefinger immer schön in der Tasche lässt.
Dass man selbst einfach kapiert, Mensch. Er hat einen Punkt oder er hat genau. Recht. Guck mal.
Ne? Genau.
Sie haben uns ja schon erzählt, Sie waren auch kürzlich wieder auf Expedition im Kruger Nationalpark in Südafrika. Wie müssen wir Ihren Alltag uns da vorstellen, wenn Sie da unterwegs sind? Wie sieht der aus, Ihr Alltag?
Der Alltag ist eben kein Alltag, sondern immer anders. Das ist ja gerade das, was meinen Beruf so wunderbar macht. Also die Tage sind, was Sie vielleicht verbindet, die sind immer lang auf Drehreisen. Das hängt auch damit zusammen. Natürlich, wenn man mit so einem Drehteam unterwegs ist, mit dieser ganzen Technik, da hängt ja dann auch ein großes Budget und viel Geld dran. Das heißt, ein unglaublicher Zeitdruck. Das sind 16-Stunden-Tage. Es gibt kein Wochenende, kein Urlaub vor Ort und man kann auch niemals krank sein. Sowas darf man nicht. Das passt natürlich jetzt in keine gewerkschaftliche Tarifvereinbarung, aber ich habe das ja auch nie wirklich als Arbeit empfunden. Also das ist zwar objektiv betrachtet Arbeit und auch oft sehr anstrengend, aber da mich persönlich das ja glücklich macht, bin ich jetzt das Gegenteil von jemandem, der darüber klagt, sondern ich mache ja 16 Stunden, ich freue mich mehr, wenn ich 16 Stunden lang etwas machen kann, was mich glücklich macht, als wenn ich das nur 8 Stunden machen darf. Also deshalb passt das nicht so sehr, nicht so gerade in die normalen Kategorien von Arbeit. Aber diese Tage sind halt sehr voll. Das ist mal so ein bisschen wie so ein Tunnel, so eine Expedition. Man taucht da ein und man verausgabt sich total und ist gedanklich und oft bei den Expeditionen ja auch körperlich, geht man ein bisschen an die Grenzen und dann kommt man zurück und schüttelt sich und ist ein paar Tage wie im Loch und dann fängt man ja schon wieder an, die nächste Expedition vorzubereiten. Also das ist schon sehr intensiv und schön.
Sie haben uns ja schon erzählt, Sie ziehen auch gerne mal ein Zebra am Schwanz, erleben Elefanten ganz nah, Löwen, Nashörner. Wie gefährlich ist es aber auch für Sie, wenn man da so nah rankommt an wilde Tiere?
Ja, also
oder sich sowas traut.
Also das sieht von außen immer sehr gefährlich aus. Und vor allen Dingen, wenn man eine Frau hat wie ich, die macht ja die Regie in den Filmen. Und immer das, was wirklich gefährlich aussieht und vielleicht auch gefährlich ist, war eine Idee von meiner Frau.
Aha, sie sollte sich Gedanken machen.
Ja, ja, sollte ich vielleicht. Die versucht im Grunde seit 20 Jahren, mich umzubringen. Also kleines Beispiel. Sie ist promovierte Biologin, sie möchte gerne in einem Film die Geschichte erzählen, dass die Krokodile in Sri Lanka während des heißen Sommers, weil die Flüsse austrocknen, sich ganz lange Gänge in die Flussuferböschungen graben, weil es da drin kühl ist, so 5, 10, 15 Meter Tiefe und darin einen Sommerschlaf halten. Und um das zu filmen, muss ich dann, sie sagt, nein, da ist kein Krokodil drin, um das zu filmen, muss ich dann in so eine Krokodilhöhle, aber dann ist eben doch ein Krokodil drin, das dann plötzlich auf mich zukommt und ich stecke fest wie so ein Zäpfchen in diesem Gang. Das sind so die Situationen, die meine Frau sich regelmäßig für mich ausdenkt, die im Nachhinein können wir darüber lachen. Aber ja, das ist nicht so richtig gefährlich. Also wirklich gefährlich ist eigentlich die Autofahrt zum Flughafen, muss man sagen. Und mir hat schon, vielleicht als kleiner Trick, mir hat schon bei der ersten Expedition damals nach Afrika, bei meiner allerersten echten Tierexpedition, hat ein alter Ranger zu mir gesagt, hör mal, du musst ja nicht schneller laufen als der Löwe. Du musst nur schneller laufen als dein Kameramann.
Fies.
Das ist total fies, aber das und diese You First, ne, wo immer man ist, immer wenn man mit den Local People unterwegs ist, dann und die sagen, wir können über diesen Fluss oder man kann da rüberspringen oder das Schneebrett hält, dann ja, ja, du zuerst, ich komme gleich nach.
Also Sie sind ein guter Läufer nach all den Jahren.
Ja, ich war ein guter Läufer, jetzt werde ich langsam alt und das Knie tut weh.
Trotz alledem, bei Dreharbeiten in einem Vulkankrater in Griechenland ist Ihnen herabfallender Gesteinsbrocken auf das Gesicht gefallen und ja. Seitdem ist auch die rechte Gesichtshälfte taub. Kann man sagen, Glück im Unglück gehabt?
Ja, da wäre ich fast tops gegangen. Also ich hatte unglaublich viele Brüche im Gesicht. Aber auch das ist im Nachhinein eine schöne Geschichte. Also ich lag da ein paar Tage auf Santorin, auf dieser kleinen Insel in so einer Station. Und irgendwann war ich dann transportfähig und wurde nach Hamburg-Eppendorf in die Universitätsklinik geflogen. Und dann sollte ich operiert werden, also diese ganze, der Orbitalring ums Auge, Oberkiefertrümmerbruch, also es war alles Schrott. Und ich sah aus wie so eine wirklich geplatzte Melone. Und ich kann mich noch erinnern, der Gesichtschirurg sagte zu meiner Frau, wie sah denn Ihr Mann früher aus? Und wir brauchen ein Foto, auf dem man gut sehen kann, wie er aussah, damit wir ihn entsprechend wieder zusammenbauen können. Und da hat sie dann noch tatsächlich eine Autogrammkarte vom ZDF angeschleppt und die wurde dann ans OP-Bett gepinnt. Und sozusagen, das war wie Malen nach Zahlen, haben dann diese Gesichtschirurgen mein Gesicht danach wieder zusammengebaut und das hat ganz gut funktioniert.
Oh, zum Glück. Wie sehr schränkt sie das noch ein oder schränkt sie das noch ein?
Nö, das schränkt mich nicht ein. Das ist immer ganz lustig, wenn ich mich manchmal so am rechten Auge kratze und feststelle, ich merke gar nicht, dass ich mich kratze. Aber ansonsten nein, das ist alles voll funktionsfähig und funktioniert. Also ist alles gut.
Auch so ein Erlebnis konnte Sie nicht davon abbringen, offenbar, dass Sie weiter auf Expedition gehen und viel unterwegs sind. Wie ist das? Können Sie mittlerweile auch gut und schnell packen? Oder?
Nee, das wird eher schlechter, weil ich das Packen nicht mehr ernst nehme. Und die Erfahrung des Weltreisenden ist, das bin ich ja mein Leben lang ein Weltreisender, je schneller und je unkonzentrierter man packt, desto mehr hat man dabei. Also jemand, der wirklich gut packt, also wenn ich es muss, also wenn es eine Expedition ist, wo es heißt, du darfst nur 5 Kilo dabei haben für die 2 Wochen, weil wir gehen müssen oder mehr passt nicht da rein oder es geht dort nicht, dann geht das natürlich ganz gut. Aber es ist wirklich so, wer viel dabei hat, der hat schlecht gepackt. Ja.
Was nehmen Sie gern zu viel mit?
Also ich habe früher zusammen mal mit Olli, dem Kamerakumpel, mit dem ich die meisten Filme auf der ganzen Welt gemacht habe, wir haben tatsächlich mal eine tragbare Espressomaschine dabei gehabt. Also jetzt ohne Strom natürlich, weil wir oft an Orten sind, aber so eine, das muss man sich vorstellen wie so eine Fahrradpumpe, an der so ein kleiner Wasserbehälter ist. Man musste dann natürlich noch eine Thermoskanne mit heißem Wasser auch noch haben. Und wir haben uns wirklich an den unmöglichsten Orten auf diesem Planeten einen wirklich guten italienischen Espresso mit einer 1A-Crema gemacht. Aber das war so das Höchste an Dekadenz, was wir uns erlauben durften.
Wo haben Sie überall Ihren Espresso da genossen?
Auf den Dünen der Namib, im Wipfel von Amazonas, Regenwald, Riesenbäumen, auf Tauchbooten, auf Gletscherspalten. Also das, da könnte ich jetzt hunderte Orte aufzählen.
Seit Ende April, ich habe es gesagt, sind Sie für die ARD mit der Doku-Reihe Erlebnis Erde unterwegs. Wo geht die nächste Reise hin? Ist da schon was geplant?
Ja, ich bin gerade zurückgekommen aus Irland, wo wir in dem doch noch sehr kalten Nordatlantikwasser Riesenhaie gefilmt haben. Die wenigsten wissen, dass die Küste Großbritanniens von Haien wimmelt, große Haie. Und die nächste Reise führt mich jetzt nach Australien. Dann geht es dieses Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch nach Japan und nach Norddeutschland, wo wir einen Storch filmen.
Auch toll.
Auch toll.
Ja. Gibt es was, eine Ecke, wo Sie noch nicht waren, wo Sie sagen, da würde ich gerne nochmal hin?
Ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der mit Stecknadeln seine Weltkarte irgendwie verziert, um zu sagen, da war ich schon und da noch nicht. Mich interessieren ja mehr die Geschichten. Und mir ist es eigentlich egal, ob ich jetzt zum 12. Mal nach Australien fahre oder zum allerersten Mal nach Kirgisistan. Also das ist jetzt nicht mein Punkt. Es geht mir nicht darum, möglichst viele Länder zu sammeln. Aber es gibt ein paar Regionen, in die ich bisher nicht fahren konnte, einfach weil der Mensch, der ist ja immer das gefährlichste Tier, das unmöglich macht. Also Afghanistan, Iran, das sind Länder, die so sagt man, ganz wunderbare Landschaften haben, vor allen Dingen Berglandschaften. Aber da konnten wir als Fernsehteam noch nie hin. Das ist sehr schade.
Sie haben schon gesagt, Sie sind inzwischen oft um die Welt gereist. Wie schwer fällt Ihnen das aber auch auszuhalten, dass Sie ja als Reporter und auch ein Mensch, dem unsere Erde, unser Klima, unsere Umwelt so am Herzen liegt, dass Sie ja so viel fliegen müssen bei Ihren Reisen?
Ja, das ist ein wenig, ich sag mal, das ist nicht ganz bis zu Ende gedacht. Denn wir haben ja in der Corona-Krise zum Beispiel gesehen, was passiert, wenn Menschen nicht mehr fliegen. Also wenn Millionen Touristen nicht nach Afrika oder Lateinamerika reisen, aus Europa oder aus den USA. Die Wilderei ist explodiert, die illegale Abholzung ist explodiert. Wir dürfen nie vergessen, Natur wird nur erhalten, wenn sie einen Wert hat für die Menschen, die vor Ort sind. Und diesen Wert erhält zum Beispiel in Südafrika, wo wir jetzt gerade im Kruger Nationalpark waren, das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Diesen Wert erhält die Natur nur dadurch, dass Menschen dorthin fahren. Es sind ungefähr 2 Millionen Besucher pro Jahr im Kruger Nationalpark. Überlegen Sie doch mal, was passieren würde, wenn niemand dahin fahren würde. Die geschätzte touristische Gesamtwirtschaftsleistung, die durch den Kruger Park entsteht, liegt bei vielleicht 500 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind Zehntausende Arbeitsplätze. Ganze Regionen hängen davon ab. Das ganze politische System, nicht ganz Südafrikas, aber dieser Bundesstaaten dort oben, wäre gar nicht ökonomisch denkbar ohne diesen Park. Und das heißt also, nicht um die Welt zu fahren, ist nicht die Lösung. Und nebenbei kompensiere ich jeden Flug und versuche, meinen Abdruck so klein wie möglich zu halten. Aber Verzicht ist immer der falsche Weg. Es ist nicht die Frage, ob wir etwas machen, sondern wie wir etwas machen. Und wir dürfen nie in diese Falle gehen, die gerade von Rechtspopulisten ganz oft ausgelegt wird. Du steigst in ein Flugzeug und deshalb darfst du mir nichts über den Klimawandel erzählen. Mit der Haltung könnten Menschen gar nicht mehr miteinander reden, weil jeder an irgendeiner Stelle seines Lebens nicht perfekt ist. Und wenn das immer automatisch sofort dazu führt, dass man überhaupt nichts mehr sagen darf, ja, dann sind wir in einer extremistischen Welt angekommen, in der Menschen jede Art der Kommunikation eingestellt haben. Also das Argument, Sie merken es, ärgert mich, weil es so dumm ist.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem Buch Hoffnungslos optimistisch und zu den Geschichten, die Sie da auch beschreiben. Sie schreiben ja darin auch und haben es uns auch erzählt und gesagt, mit den richtigen Geschichten könnten wir alles verändern. Was für eine Geschichte bräuchten wir, um ja die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu schaffen?
Vielleicht ist das größte Beispiel aus der menschlichen Geschichte die Abschaffung der Sklaverei. Man muss sich mal klar machen, bis vor relativ kurzer Zeit, also die ersten paar tausend Jahre, ist ja nur 10.000, 12.000 Jahre alt, unsere menschliche Zivilisation, die moderne Zivilisation. Und sagen wir mal, wenn es 12.000 Jahre sind, waren wir locker 11.500 Jahre davon eine Sklavengesellschaft. Alle großen Kulturen hatten Sklaven. Und wenn Sie eine Zeitmaschine hätten und zu Kleopatra, Cäsar oder wem auch immer, auch ins Mittelalter, als wir die Leibeigenschaft hatten, gereist wären und hätten den Leuten erklärt, nein, alle Menschen sollen frei sein, dann hätte man sie komplett für verrückt erklärt. Jeder wäre davon überzeugt gewesen, eine Gesellschaft ohne Sklaven ist nicht funktionsfähig. Interessant waren auch die Argumente, die noch die Sklavenhalter aus den US-amerikanischen Südstaaten im 19. Jahrhundert angeführt haben. Wenn wir die Sklaven abschaffen, werden unsere Produkte teurer, wir sind nicht mehr so konkurrenzfähig, unser Land fällt im internationalen Wettbewerb zurück und dann können wir unser Land nicht mehr beschützen und alles geht den Bach runter. Kommen Ihnen die Argumente übrigens irgendwie bekannt vor? Genau. Und die waren damals schon falsch und die sind heute auch falsch. Es gab dann die große Geschichte von Abolitionisten rund um William Wilberforce aus Großbritannien, die dieser Erzählung der Ökonomie entgegenhielten, alle Menschen sind gleich. Und diese Erzählung war mächtiger. Sie hat viel mehr Menschen überzeugt. Und am Ende ist die Sklaverei abgeschafft worden im britischen Empire. Übrigens danach hat das britische Empire seinen Peak an Reichtum und Ausdehnung und Macht erreicht, nicht davor. Also die ökonomischen Argumente waren übrigens auch noch komplett falsch. Und ich möchte dann nur noch vielleicht einen Satz von Wilberforce dazu sagen, der zu seinen Zeitgenossen damals gesagt hat, ihr könnt wegsehen, aber ihr könnt nie wieder behaupten, ihr hättet es nicht gewusst.
Was für eine Geschichte bei dem Problem, die wir jetzt aktuell haben, könnte und müsste man erzählen? Und wer könnte diese Geschichte auch erzählen?
Wir müssen weg von der Erzählung, dass Umweltschutz eine Geschichte von Verzicht, Verbot, Spaßbefreiung, Besserwisserei, Regelwut und all diesen anderen Dingen ist, die wir uns um die Ohren hauen. Denn in Wahrheit ist der Erhalt unserer Lebensgrundlagen, mal neben der kleinen Tatsache, dass wir ohne intakte Lebensgrundlagen halt schlicht nicht leben könnten. Aber in Wahrheit ist diese Erzählung eine von Unabhängigkeit, von dauerhafter Sicherheit, von dauerhaftem Wohlstand, von mehr Gesundheit, einem besseren Leben und mehr Glück. Und das heißt, wir müssen aufhören, so wie die Klimakleber es in guter Absicht, aber mit schlechten Methoden gemacht haben. Also die haben die ganz falsche Geschichte gewählt. Wir müssen genau das Gegenteil machen. Wir müssen von den Chancen reden und den Möglichkeiten. Und übrigens, selbst ein Land wie China hat sich auf die Fahnen geschrieben, sie wollen die ökologische Führungsnation der Welt werden. Ups, warum wollen sie das? Naja, weil sie begriffen haben, wer morgen in der Zukunft in dieser Welt den Ton angeben will, der muss auf nachhaltige Industrien setzen, denn nur dann kann man wohlhabend sein und nur wenn man wohlhabend ist, hat man in dieser Welt Macht. Das heißt, es ist auch einfach eine Frage der Vernunft und der Machtpolitik und unserer eigenen Zukunftssicherung, Umweltschutz als positive Erzählung zu verkaufen. Und wer das machen soll, weiß ich im Moment auch nicht.
Sie haben auf alle Fälle ja mit Ihrem Buch und mit dem, was Sie uns heute erzählt haben, gezeigt, wie wichtig Optimismus für unsere Zukunft ist. Danke für das Gespräch und ja dann hoffentlich bis bald im Saarland. Bei uns gibt es inzwischen auch wieder Störche und auch Biber. Also es lohnt sich für Sie vielleicht zum Film auch mal zu kommen.
Ich komme sehr gern und ich bringe meine Frau mit, die immer diese Saarland-Vergleiche macht.
Wir freuen uns. Danke.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche mittwochs neu in ARD Sounds.